Wir setzen uns wieder und ich begrüße Sie auch noch einmal ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Und unser Gebet ist wirklich, dass der Herr doch uns die Augen öffnet, dass wir sehen die Wunder in seinem Gesetz. Und vielleicht ein wenig Geduld noch, weil dieser Gottesdienst wird ein wenig länger dauern als normal. Wir haben ja jetzt schon 5:05 und es wird dementsprechend sich alles ein wenig verschieben. Also vielen herzlichen Dank. Die herrlichen Auswirkungen der Naherwartung. So lautet das Thema, das ich auf dem Herzen habe für heute Morgen. Und Tobias Rindlisbacher hat ja soeben einen wunderbaren Abschnitt aus dem ersten Johannesbrief vorgelesen, worin es um dieses Bleiben in Jesus geht. Bleiben in Jesus, dieses Thema hat bei Johannes eine herausragende Bedeutung. Kein anderer Autor des Neuen Testaments kommt auch nur annähernd auf die 66 Erwähnungen wie Johannes. Allein in diesem ersten Johannesbrief finden wir 23 Erwähnungen. Nun ist aber etwas Besonderes an diesem Bleiben in Jesus in diesem Abschnitt, den Tobias vorgelesen hat. Johannes bringt nämlich dieses Bleiben in Jesus in einen eschatologischen Kontext, nämlich in Verbindung der Naherwartung des Herrn Jesus Christus, die Wiederkunft, seine Entrückung. Das ist die erste herrliche Auswirkung der Naherwartung, bleiben in ihm. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Mit einer sehr vertrauten Anrede wendet sich Johannes an seine Kinder des Glaubens. Das ist also nicht ein Brief für kleine Kinder, für die Sonntagsschule. Natürlich hat er auch dort seinen Platz und seinen Wert. Aber es geht hier um die Kinder des Glaubens, die damals durch den Dienst des Apostels zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen sind. Und daraus entnehmen wir ganz klar, dass hier mit diesem Abschnitt ausschließlich an den Herrn Jesus Christus gläubige Menschen angesprochen werden, und zwar unabhängig von ihrem Reifegrad. Hier wird zum ersten Mal in diesem Brief die Wiederkunft Jesu erwähnt. Die Wiederkunft Jesu besteht eigentlich aus zwei Phasen, die wir unterscheiden müssen, und fairerweise müssen wir natürlich fragen, welche ist hier gemeint. Nun, die erste Phase ist unsichtbar und sie betrifft unsere Entrückung zum Herrn. Anschließend folgt dann diese 7-jährige Trübsalszeit, eine Gerichtszeit, wie sie die Welt noch nie gesehen hat, mit unfassbaren Gerichten über die Gottlosigkeit, über eine absolute unbußfertige Welt. Und anschließend kommt dann Jesus Christus sichtbar für alle, die dann noch leben werden, in großer Kraft und Herrlichkeit wieder. Ganz einfach lassen sich diese beiden Phasen eigentlich wie folgt unterscheiden. Das erste Mal kommt Jesus für seine Heiligen und das zweite Mal kommt Jesus mit seinen Heiligen. Es gibt da Stellen, wo beschreiben, dass wir mit ihm dann kommen werden. Der Hendrik Malgo hat in seiner hervorragenden Predigt hier vor einem Monat einen weiteren guten Unterscheidungspunkt dargelegt. Er hat gesagt, bei der Entrückung kommt der Herr nicht auf die Erde, sondern wir werden zu ihm entrückt. Der Treffpunkt wird dabei ausdrücklich über der Erde beschrieben. Bei der Wiederkunft Jesu hingegen in großer Kraft und Herrlichkeit wird der Herr auf dem Ölberg stehen und seine Füße berühren ausdrücklich die Erde. Also eine Unterscheidung. Und schließlich wird im Zusammenhang mit der Entrückung im Gegensatz zur Wiederkunft in großer Kraft und Herrlichkeit Die Entrückung handelt nicht von Gericht. In der Entrückung finden wir vergeblich irgendeinen Hinweis auf Gericht. Hingegen die Wiederkunft Jesu in großer Kraft und Herrlichkeit ist ausschließlich mit Gericht verbunden. Und weil wir hier in unserem Text überhaupt keinen Hinweis auf Gericht und schwere Zeit finden und es auch ausschließlich, wie bereits gesagt, um gläubige Menschen geht, dürfen wir hier mit großer Gewissheit annehmen, dass hier die Entrückung angesprochen wird. In kraftvoller Art und Weise verwendet Johannes in diesem einen Vers, der hier auch eingeblendet ist, gerade zwei Worte, sehr erstaunlich, die Paulus an anderer Stelle für die Entrückung verwendet. Dieses erscheint, sein Offenbarwerden, die Phanerosis auf Griechisch oder hier die Verbform Phanero. Und hier wird seine Wiederkunft angesprochen, das heißt sein Kommen, seine Ankunft, das ist das griechische Wort Parousia. Schon interessant. Dieser einfache Mann, das mit so direkten Reden und wo das Herz so berühren. Und genau er in einem Satz bringt er doch wirklich zwei Begriffe für die Entrückung. Der Ablauf sieht eigentlich von der Schrift wie folgt aus. Christus kommt vom Himmel herab. Die in Christus Entschlafenen werden auferweckt. Zusammen mit uns lebenden Christen werden sie dann entrückt. Zur Begegnung mit dem Herrn in den Wolken. Anschließend werden wir dann beim Herrn sein, alle Zeit. Im Himmel wird dann unsere Treue zum Herrn belohnt. Schuld und Sünde ist dort aber überhaupt kein Thema. Eine Sünde würde reichen, um uns von diesem herrlichen Ort auszuschließen. Diese Frage muss ein für allemal hier auf Erden geklärt werden, dort ist es zu spät. Und dann werden wir uns eine Ewigkeit lang am Herrn erfreuen. Johannes mahnt uns nun als Kinder Gottes sehr ernstlich, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Nun fragen wir uns, was ist denn mit diesem Bleiben in ihm gemeint? Damit ist nun keine mystische und spirituelle Übung gemeint. Gerade aus 1. Johannes 3, 22 bis 24, hat man das so kurz zusammengefasst. Im Vers 22 sehen wir, das Bleiben in ihm bedeutet, entsprechend dem Wort der Wahrheit zu glauben. Im Vers 23 wird erwähnt, es bedeutet, entsprechend diesem Wort der Wahrheit zu glauben, zu handeln. Es bedeutet, die Glaubensgeschwister entsprechend dem, was hier geschrieben wird, zu lieben. Und es bedeutet, entsprechend dem Wort der Wahrheit auch zu gehorchen. Das ist dann im Vers 24. Darum geht es. Und wenn wir, wenn du, wenn ich auf diese Weise in Christus bleiben, und zwar nicht erst dann, wenn wir gelegene Zeit haben, sondern jetzt und heute, und es ist eine tagtägliche Entscheidung, diesem Wort mehr als allem anderen zu glauben, dieses Wort mehr als alles andere zu lieben und zu studieren, dann, sagt Johannes, wirst du Freimütigkeit haben, wenn er kommt. Und dann wirst du nicht dich schämen müssen über all dem, was du gewusst hast, was du hättest glauben können oder handeln sollen oder lieben müssen und es dennoch unterlassen hast. Der Ausdruck hier im Text, wenn er erscheint, hat in diesem Zusammenhang auch nichts mit Zweifel oder Ungewissheit zu tun. Nein, sein Kommen ist absolut sicher. Wenn ist nicht Unsicherheit. Wenn beinhaltet hier zum einen Ungewissheit hinsichtlich des Zeitpunkts und der Umstände seines Kommens. Liebe Freunde, wir wissen nicht, wann es geschehen wird. Und wir wissen auch nicht, wie es genau geschehen wird. Die Bibel sagt ja, in einem Augenblick so kurz wie ein Augenwimpernschlag, da wird es geschehen. Aber wie genau? Liebe Freunde, wir dürfen, auch wenn wir es gerne täten, wir dürfen uns deshalb auch keinerlei Spekulationen hingehen. Ich meine, jetzt kommen dann wieder die hohen jüdischen Feiertage im September und da tauchen wieder im Internet Videos auf, dass doch die Entrückung in Rosh Hashanah, dem bevorstehenden jüdischen Neujahrsfest, geschehen wird. Das ist ja das sogenannte Posaunenfest. Ja, spricht denn Paulus nicht in 1. Korinther 15, 22 im Zusammenhang mit der Entrückung von der letzten Posaune, die geblasen wird? Ja, da haben wir es also. Die Posaune wird an Rosh Hashanah immer am Schabbat geblasen, also Samstag, 12. September. Leute, bereitet euch vor. Wir lachen jetzt drüber. Ich habe letztes Jahr, ist jemand zu mir gekommen, der hat einen Arbeitskollegen gehabt, der war Vertreter für verschiedene Geschäfte und der hat tatsächlich das Datum vom damaligen Rosh Hashanah auf seine Geschäftstüre ausgedruckt und geschrieben, ab dann bin ich dann nicht mehr da. Und ich habe ihm dann, meinen Freund, gesagt, hast du ihn am nächsten Tag angerufen und gefragt, wie geht's? Das ist tragisch, liebe Freunde. Dabei wird übersehen, dass es schon viele Rosh Hashanah-Feste gab, ohne Entrückung, insgesamt 5787. Und auch nach unserer Entrückung gibt es noch Rosh Hashanahs und die Posaune wird erschallen. Die letzte Posaune im Korintherbrief hat nichts auch mit der letzten Posaune, mit der siebten in der Offenbarung zu tun. Es gibt nämlich auch bei der Sammlung der Juden am Ende der Trübsal in Matthäus 24, Vers 31 klar beschrieben, beim Posaunenschall werden sie alle nach Israel zurückgebracht. Also, geben wir uns keinerlei Spekulationen hin, weil sie helfen nicht weiter. Schon vor knapp 2000 Jahren wollte Johannes mit seinem Brief die ersten Christen mit der Naherwartung wachrütteln. Wie viel mehr trifft seine Mahnung denn auf uns heute zu? Wir sind doch näher als jede Generation zuvor vor diesem herrlichen Ereignis. Freuen wir uns. Und deshalb sagen die Amerikaner so ein wenig lässig, have an eye on the sky. Hab ein Auge auf den Himmel, maybe today, vielleicht heute. Wenn beinhaltet zum anderen die bereits erwähnten zwei Möglichkeiten, die uns bei seiner Wiederkunft begegnen, Freimütigkeit oder Beschämung. Liebe Freunde, liebe Geschwister, die allerbeste Vorbereitung auf die Entrückung heißt nicht, das Internet nach neuesten Trends und Infos zu durchforschen. Es heißt ganz schlicht und ergreifend, bleiben in ihm. Das heißt, leben mit Christus und zwar in der Gewissheit, dass er jetzt schon in unserem Leben durch den Heiligen Geist gegenwärtig ist. Und weil wir keinerlei Gewissheit über das Wann und Wie haben, lohnt es sich eben heute schon, diesem treuen Herrn sein ganzes Leben hinzugeben und ihm in aller Treue nachzufolgen. Was für eine herrliche Auswirkung der Naherwartung auf die Entrückung, wenn wir uns ganz neu entscheiden, in ihm zu bleiben, auf ihn sich ausrichten zu lassen. Vielleicht fragt sich jetzt der eine oder andere, ja, bin ich denn überhaupt dabei? Gibt es ein Kriterium, das zu wissen? Das führt uns zum nächsten Punkt. Das ist die zweite herrliche Auswirkung der Naherwartung. Gerechtigkeit tun vor ihm. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt er auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Dieser Vers enthält einen der eindeutigsten Prüfsteine der Bibel, um festzustellen, ob jemand, der sich Christ nennt, auch tatsächlich Christ ist, das heißt, aus Gott geboren ist. Liebe Freunde, das ist das entscheidende Kriterium. Die fundamentale Bedeutung bekräftigt der Apostel Johannes an anderer Stelle in seinem Evangelium, in Kapitel 3, Vers 3, wo es heißt, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Eindeutig. Wir müssen von Neuem geboren werden. Diese göttliche Natur haben, diese vollständige Vergebung der Sünden, um eins bei ihm im Reich zu sein. Und diese herrliche geistliche Neugeburt wirkt der Heilige Geist, wenn ein Mensch sich von ganzem Herzen zum Herrn bekehrt. Und wenn heute Morgen oder im Livestream Menschen sind, die wissen, ich bin kein Kind Gottes. Lass es doch heute geschehen. Gib Gott recht. Bekehre dich. Gib dein ganzes Leben ihm hin. Und dann wirst auch du wiedergeboren. Es ist die Erneuerung des Heiligen Geistes, die wir dann erfahren und durch die wir dann an der göttlichen Natur teilhaftig werden. Aus Gott geboren, bringt also mit sich dieselbe Art, wie der Vater zu bekommen. Ich meine, meine Söhne, unsere Tochter, die haben einiges von mir, vieles von ihrer verstorbenen Mama. Aber, liebe Freunde, es ist noch nicht alles, aber sie sind gewisse Ähnlichkeiten eindeutig da. Und genauso ist es auch durch die geistliche Geburt, dass wir Eigenschaften des Vaters im Himmel bekommen. Und weil einer seiner Wesenszüge eben Allgerechtigkeit ist, überträgt er diese Eigenschaft bei der Wiedergeburt auch auf seine Kinder und bewirkt in ihnen, dass sie die Gerechtigkeit tun. Das meint nun nicht Flüchtlingshilfe und Suppenküche, obwohl das auch alles seine Berechtigung hat. Das meint in erster Linie entsprechend dem Wort der Gerechtigkeit, Hebräer 5, Vers 12, zu handeln. Ihr seht die Zentralität des Wortes. Nun müssen wir natürlich festhalten, dass Taten, also Worte und Werke, die Gott verherrlichen, für Gott keinerlei Erlösung bewirken können. Aber diese neue Geburt in mir, sie bewirkt das Verlangen, Täter des Wortes zu sein, seine Gerechtigkeit zu tun. Und diese Taten sind dann eben letztendlich der Beweis dafür, dass tatsächlich echter Glaube vorhanden ist. Wenn ein Mensch also Gerechtigkeit tut, ist dies nicht ein Hauptmerkmal seiner Gerechtigkeit. Ist es das Hauptmerkmal seiner Wiedergeburt und nicht deren Bedingung bzw. Ursache. Das ist die Auswirkung. Es ist der sichtbare Beweis, welcher Familie du angehörst. Und dann darfst du mit Gewissheit und Freudigkeit singen, wie wir es vorher getan haben. Bald erscheint jener Tag, beziehungsweise hier sagt es Johannes, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Und das heißt hier nicht nur die besonders Heiligen, nur die abgesonderten Christen, nur die eine, ja, die spezielle Elite, die super Frommen, liebe Freunde. Es heißt hier einfach jeder, der wiedergeboren ist, jeder, der die Gerechtigkeit tut, ist aus ihm geboren. Jeder, jeder. Lieber Freund, handelst du entsprechend dem Wort Gottes? Tust du das mit Jesus vor Augen Lebst du diese Gerechtigkeit, dann darfst du gerade aufgrund dieses Verses sicher sein, erlöst zu sein. Und eine der herrlichen Auswirkungen der Naherwartung ist es eben, dass wir uns prüfen, wo wir uns stehen, damit wir uns bezüglich dieses bevorstehenden Ereignisses nicht täuschen. Ich muss euch sagen, für mich einer der schrecklichsten Verse in der Bibel ist der Matthäus 7, 21, wo Jesus sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich des Himmels eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Dann werden sie kommen und sagen, ja Herr, haben wir nicht in deinem Namen dieses und jenes getan? Und er wird sagen, weicht, ich habe euch nie erkannt. Schrecklich, wie man sich täuschen kann, dass man gläubig ist, aber nicht gläubig. Nur gläubig, den Anschein. Aber es fehlt das Herz, die Wiedergeburt, der Geist Gottes in unserem Leben. Und mit Blick auf die Wiederkunft Jesu, auf die nahe bevorstehende Wiederkunft Jesu, haben wir durch diese Selbstprüfung eben Gewissheit, als Kinder Gottes an der Entrückung teilzuhaben. Und diese unverdiente Gnade, sie versetzt uns ins Staunen. Das führt uns zur dritten herrlichen Auswirkung, wenn wir über die nahe Erwartung der Entrückung nachdenken. Ich habe es genannt, einfach Staunen über ihn. Guckt mal, wie Johannes hier beginnt in Vers 1 von Kapitel 3. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Seht will sagen, jetzt guckt genau hin und staunt über dieses Geschenk. Verwundert euch über die unermessliche Liebe Gottes. Erinnert euch an dieses unbegreifliche, unfassbare, unbeschreibliche Vorrecht. Verschiedene Übersetzer und Autoren, sie wetteifern fast miteinander angesichts der Vielfalt an Möglichkeiten, um das auszudrücken. Welch erstaunliche Liebe, sagt einer. Luther sagt, welche herrlich erhabene Liebe, welch überirdische Liebe, welch ungewöhnliche Liebe, welch fremdartige Liebe, welch himmlische Liebe, welch dieser Welt unbekannte Liebe, welch dem Menschengeschlecht fremde Liebe und noch vieles mehr. Einfach absolut herrlich, diese Liebe des Vaters zu uns, seinen Kindern. Und vergessen wir nicht, ihn hat es alles gekostet, dir seine Liebe kostenlos und frei anzubieten. Alles, alles. Römer 5, Vers 8. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Als überhaupt nichts in deinem Leben heilig oder angenehm oder lieblich war, von Gott getrennt, da ist Christus ans Kreuz und hat den vollen Preis für alle deine und meine Schuld bezahlt. Da kann man nur mit dem Liederdichter ausrufen, welch Glück ist erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Ich muss sagen, wenn so alles drunter und drüber geht in der Welt oder wenn man da Nachrichten guckt oder auch, vielleicht auch privat, dann gibt es bei mir Situationen, dann singe ich das so bei mir im Herzen und denke, welch Glück ist es doch einfach, erlöst zu sein. Es ist das Größte, es ist das Herrlichste, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Ja, Gott erweist seine große Liebe nicht nur zu uns, sondern, wie es hier eigentlich wörtlich heißt, er überschüttet uns mit seiner großen Liebe, heißt es nicht an anderer Stelle. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles geben? In Christus hast du alles, alles, Überfluss, vollen Segen für dein ganzes Leben und weit darüber hinaus in die Zukunft, in die Ewigkeit. Nun müssen wir auch festhalten, dass wir von Natur aus keine Kinder Gottes sind, sondern Geschöpfe Gottes. Das ist ein Unterschied. Und zwar nennt die Bibel uns im unbekehrten Zustand, Epheser 5, Vers 6, als Söhne des Ungehorsams. Aber durch seine unverdiente Gnade werden wir, wie im letzten Punkt gerade betrachtet, durch die Neugeburt zu Kindern Gottes. Und Kind Gottes zu heißen, ist letztendlich kein leichtfertiger Titel, sondern eine unverbrüchliche Tatsache. Das ist nicht eine Frage des Wünschens oder der Hoffnung. Gott nennt seine Kinder so, weil sie es sind. Und liebe Geschwister, darin liegt unser Selbstwert. Unser Selbstwert liegt nicht in unseren Errungenschaften, in unserem sozialen Status, in unserem unglaublich durchgestellten Körper und ich weiß nicht was. Das kann alles von heute auf morgen weggehen. Man kann krank werden, man kann verleumdet werden, man kann alles verlieren, was man Errungenschaften hat, alles. Dein Selbstwert liegt darin, ein Kind Gottes zu sein. Und durch die Wiedergeburt wurden wir eben in die Familie Gottes adoptiert, wurde Gott zu unserem liebenden Vater und wir alle miteinander zu gemeinsamen Geschwistern der Familie Gottes. Liebe Freunde, das ist vielleicht für den einen eine gute, für die anderen eine weniger gute Nachricht, aber wir werden alle miteinander die Ewigkeit verbringen als Kinder Gottes. Vertragt euch jetzt schon, liebe Freunde. Ja. Und du darfst... Du sollst, ja du musst wissen, dass deine Wiedergeburt absolut sicher ist. Das Heil ist absolut sicher, weil es nicht deine Entscheidung war. Es war die Entscheidung Gottes. Er hat für dich bezahlt, als du noch ein Sünder warst. Er hat dich gewollt. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Dieses Heil beruht auf der Entscheidung Gottes. Es beruht in der Person Jesu Christi. Es wurde durch sein Werk verwirklicht. Und vor allem, es ist im Wort Gottes fest verankert, da heißt ja eigentlich so was wie weißer Schnee. Aber liebe Freunde, es ist wirklich aufs Allerfesteste verankert. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt bitte auf 1. Petrus Kapitel 1, Vers 23. Das kann man sich super merken. Das ist nämlich 1. Petrus 1, 2, 3. Kapitel 1, Vers 23, 1, 2, 3. Und das solltet ihr deutlich am Rand irgendwo markieren oder unterstreichen. Ist für mich eine ganz starke Stelle für die Sicherheit unseres Heils. Da heißt es in Vers 23, 1. Petrus Kapitel 1, 23. 1, 2, 3, ist ja klar, hab ich ja gesagt. Vers 23. Denn ihr seid wiedergeboren. Nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Also, ihr seid wiedergeboren. Erstens, es ist ein vergänglicher Same, er ist nicht unvergänglich. Sollten wir das überlesen haben, heißt es hier, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt, also genauso unvergänglich. Und am Schluss, in Vers 24, am Schluss heißt es, das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Absolut sicher. Egal, was dein Gefühl und deine Umstände dir sagen, dein Heil, wenn du dich von ganzem Herzen an dem Herrn Jesus Christus anhängst, dein Leben mit ihm in Ordnung gebracht hast, ihm nachfolgen willst, treu in allem, wiedergeboren, bleiben in ihm, Gerechtigkeit tun, wie wir es gesehen haben, dann dass du wissen, dein Heil ist absolut sicher. Nichts und niemand, sagt Paulus in Römer 8, kann dich trennen von der Liebe Gottes. Da kommen dann die Schlaumeier und sagen, ja, aber ich kann mich ja selbst aus der Hand Gottes losreißen. Du bist eben auch sein Nichts und Niemand, der sich eben nicht losreißen kann von der Hand Gottes. Nichts und Niemand. Fest in ihm. Nun müssen wir auch unterscheiden, da gibt es auch noch Heilsgewissheit. Das heißt, die innere Gewissheit, ein Kind Gottes zu sein. Johannes sagt an anderer Stelle, sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist dieses persönliche innere Zeugnis, ein Kind Gottes zu sein. Diese Heilserfahrung aufgrund des persönlichen Glaubens und des neuen veränderten Lebens. Aber, liebe Freunde, weil diese Heilsgewissheit der Heilige Geist wirkt, kann sie tatsächlich auch wieder gedämpft werden, wenn du den Heiligen Geist dämpfst. Durch Sünde, durch Festhalten an Dingen, von denen du genau weißt, sie sind nicht richtig. Da wird der Heilige Geist in dir gedämpft und er ist es, der dir diese Heilsgewissheit schenkt. Dann Heil ist sicher, aber die Gewissheit, die persönliche Empfindung kann tatsächlich gedämpft werden und durch anhaltendes Verharren in der Sünde kann es so weit gehen, dass ein Mensch tatsächlich an seinem Heil zweifelt. Aber das ist nicht, weil das Heil unsicher ist, sondern weil du falsche Wege gegangen bist und dann gilt es einfach, wieder ganz neu zum Herrn zurückzukommen, sich ganz neu dem Herrn auszuliefern und ihm zu dienen. Heilsgewissheit, ihr Lieben, kann man also durch Sünde verlieren, aber niemals Heilssicherheit. Ganz wichtige Unterscheidung. Nun fährt Johannes fort und sagt, darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Es ist ja schon interessant, dass die Welt sofort das Fremde und Andersartige bemerkt. Also, als ich mich bekehrt habe, da kann ich mich noch erinnern, mit langen Haaren und Motorrad und Lederjacke. Und als ich das erste Mal in die Zionshalle kam, da Jonathan dachte, oh, heute gibt's Ärger in der Zionshalle. Und meine Freunde damals, der ganze weltliche Bekanntenkreis, die haben in mir sofort bemerkt, irgendwas ist mit dem Typ anders. Also vorher war er so extrem, jetzt ist er so extrem. Und sie dachten dann, irgendwann kommt das schon wieder gut. Aber das angefangene Werk führt eben Gott weiter bis zur Vollendung. Das ist nicht unser Werk, das ist sein Werk. Ja, liebe Freunde, sie erkennt so ein wenig das Andersartige in uns, aber weil sie die Welt Gott nicht erkennt und den nicht erkennt, den er gesandt hat, den Herrn Jesus Christus, wird sie mich und dich letztendlich nie erkennen und anerkennen. Der heimgegangene Gottesmann Aidan Wilson Tozer, er hat es einmal so beschrieben. Ein wahrer Christ ist ein seltsamer Mensch. Er liebt jemanden zutiefst, den er noch nie gesehen hat. Er spricht jeden Tag mit jemandem, den er nicht sehen kann. Er erwartet, durch die Tat eines anderen in den Himmel zu kommen. Er macht sich leer, um erfüllt zu werden. Er gibt sein Unrecht zu, damit er gerecht gesprochen wird. Er erniedrigt sich, um erhöht zu werden. Er ist am stärksten, wenn er am schwächsten ist. Am reichsten, wenn er am ärmsten ist. Am glücklichsten, wenn er sich am schlimmsten fühlt. Er stirbt, um leben zu können, gibt auf, um zu haben, gibt weg, um zu behalten, sieht das Unsichtbare, er hört das Unsichtbare und weiß das, was alle Erkenntnis übersteigt. Wen wundert es da, dass wir nicht in diese Welt hineinpassen? Und schließlich ist unser Stand real, aber einfach noch nicht sichtbar. Ich meine, wenn du im Migros oder im Aldi einkaufen gehst, da ist ja nicht erkennbar, dass du Christ bist. Also ich hoffe natürlich durch unser Verhalten schon. Also wenn alle anstehen an der Kasse und da kommt jemand präsent, ja klar, gehen Sie vor, ist ja wunderbar. Ich habe das, glaube ich, schon mal hier erwähnt. Ich denke, es war Nietzsche, ich sage es mal sinngemäß mit eigenen Worten, wo er gesagt hat, ich könnte wohl an den Gott der Christen glauben, wenn sie nur ein wenig erlöster aussehen würden. Aber wir laufen rum wie Latschis, die ein paar an die Ohren bekommen haben. Bald erscheint jener Tag, haben wir doch gesungen, wir sollen uns freuen. Liebe Freunde, wir sind die einzigsten Menschen, die berechtigte Freude haben, Hoffnung in dieser Welt. Wir sind die einzigsten. Unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott letztendlich, sagt der Kolosserbrief. Ja, und es ist jetzt noch nicht offenbar, was wir sein werden. Aber das wird sich ändern. Und genau davon spricht der nächste Vers. Das ist die vierte herrliche Auswirkung, wenn wir über die nahe Erwartung der Entrückung denken, verwandelt werden zu ihm. Da heißt es, Geliebte, muss sagen, was für eine freundliche Begrüßung. So spricht Johannes seine Freunde an. Geliebte, also mich hat heute Morgen keiner angesprochen. Hallo, geliebter Bruder Freddy. Wenn ich jeweils durch den Daniel, wenn ich durch den Propheten Daniel durchlese, da werde ich immer so erquickt, wo es da heißt, nachdem Daniel gebetet und gefastet hatte und Erkenntnis suchte, da kam der Engel zu ihm und sagte, Daniel, du viel geliebter Mann. Man sagt, wow, das ist doch mal was Gutes, oder? Und in Christus bist du auch so ein viel geliebter Mann, eine viel geliebte Schwester, Geliebte. Johannes betont, was er dann bereits zum Beginn unseres Abschnitts im Kapitel 2,28 gesagt hat, wir sind jetzt Kinder Gottes. Aber jetzt kommt ein entscheidendes Detail. Noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, herrlich, Gewissheit. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Viele Kommentatoren sind ab diesem einen Vers von der Sprache her sehr beeindruckt, denn das tönt ja schon fast wie bei Paulus. In diesem einen Vers bringt Johannes auf seine herrliche, schlichte Art die gesamte Lehre über die Entrückung auf den Punkt. Christus wird erscheinen, die Gläubigen werden ihn sehen und sie werden verwandelt werden und so sein wie er. Schon alles gesagt mit einem Vers. Jemand hat einmal gesagt, das griechische Wort gleichgestaltet muss nun aber nicht völlige Gleichheit oder Identität bedeuten, sondern hat auch den Sinn von ähnlich. Das ist wichtig. Diese Umgestaltung, liebe Freunde, hin zu Christus, beginnt schon jetzt auf Erden hin zur Christusähnlichkeit. Natürlich beginnen mit der Wiedergeburt und dann der praktischen Heiligung. Und die Naherwartung, sie bewirkt, dass ich in diesem Prozess dranbleibe. Ja, auch wenn ich mal versagt habe, dann gehen wir zum Kreuz, bekennen das und gehen vorwärts, dranbleiben. Sie bewirkt, dass ich dranbleibe, mich zu ihm hin in sein Bild verwandeln zu lassen. Das wird aber erst abgeschlossen, wenn wir ihn sehen, wie er ist. Ich finde das so bewegend, wenn wir in der Heilsgeschichte Gottes sehen, dass Gott, auch wenn manches so aussieht, wie wenn es ein wenig so aus der Bahn geraten ist, sich überhaupt nichts nehmen lässt. Wie war das damals beim Teufel im Paradies mit der Eva? Was hat er ihnen gesagt? Ihr werdet sein wie Gott. 1. Mose 3, Vers 5. Und seht ihr, genau das macht Gott bei der Entrückung. Wir werden sein wie er. Gott lässt sich nichts nehmen. Schlussendlich kommt er zum Ziel. Und etwas von dieser Veränderung sehen wir schon im Leben von Mose. Das ist eine Vorschau auf dieses Ereignis. Die Begegnung mit Gott hinterließ nämlich bleibende Spuren. 2. Mose 34, Vers 29, da heißt es, als nun Mose vom Berg Sinai herabstieg, da wusste Mose nicht, was war da passiert, dass die Haut seines Angesichts glänzte, weil er mit ihm geredet hatte. Das passiert, liebe Freunde, wenn wir ihn mal sehen, wenn wir mit ihm reden dürfen. Großartig. Wir werden körperliche Veränderungen erleben, mit denselben Eigenschaften wie Jesus. Das heißt ja, wir werden ihn sehen, wie er ist, das ist der Schlüssel, wie er ist. Ich meine, das heißt, wir werden einen Auferstehungsleib erhalten wie er. Und wir werden unsere Eigenschaften behalten, wie er. Jesus war mit seinen besonderen Eigenschaften nach der Auferstehung eindeutig als Jesus erkennbar. Und deshalb wirst auch du, Text sagt ja, wie er, so wie er erkennbar, wirst auch du eindeutig als derjenige erkennbar sein, der du heute schon bist. Ich meine, denken wir nur an die Verklärung Jesu auf dem Berg, Matthäus Kapitel 17. Petrus, da erschien ja Petrus, wurde der Herr Jesus vor ihren Augen verklärt und Petrus hat den Mose doch auf Anhieb als Mose erkannt.
Und schau mal, der Elia ist auch da, ihr glaubt doch das nicht.
Woher kannte Petrus den Mose? Der hat doch 1500 Jahre früher gelebt. Und den Elia, woher kannte er sie? Ihr seht, da gibt es herrliche Erweiterung unseres Bewusstseins, unserer Erkenntnis, unserer Intelligenz, unseres Verständnisses. Wie das geht, ich kann es euch nicht erklären. Aber hier haben wir eine Vorschattung der kommenden Ereignisse. Und dann, wenn wir bei dem Herrn sein werden, eine Ewigkeit lang, werden wir den Herrn anbeten, er wird das Zentrum alles sein. Es hat ja dort kein Licht mehr, weil die Leuchte ist das Lamm. Also unfassbare Zukunft. Wir werden immer wieder Neues entdecken und gleichzeitig auch ganz, ganz vieles unternehmen. Ich meine, da gibt es Leute, die denken, ja, okay, man weiß es nicht so genau. Nein, ich denke zum Beispiel ein Ingenieur, der sich sein Leben lang mit hochkomplexen Problemen befasst hat und Projekte ausgeführt hat, der wird doch all diese besonderen Gaben und Fähigkeiten, die er Gott in sein Herz gelegt, in ihn hineingelegt hat, nicht einfach vergessen haben. Er wird doch nicht einfach da oben rumhängen, auf Wolke 7 und mit der Harfe ein wenig da, ja, ein bisschen rumpläuscheln. Wir haben so ein falsches Verständnis, so ein bisschen, so ein nebulöses Verständnis von der Herrlichkeit. Und dann denkt er zurück und denkt, ja, da dieser Hochhauskratzer, da, das ist krass, dort im 37. haben wir doch Probleme gehabt mit dem Lift, der hat geklemmt und Leute. Und alles weg da oben. Nein, all das wird da oben vollkommen zur Anwendung gebracht, eine Ewigkeit lang. Gott ist ja das, der uns diese Dinge gibt zu erforschen. Wie viel mehr in der Ewigkeit bei ihm selber? Und die lieben Hausfrauen, die so vorzüglich für ihren Haushalt besorgt seid und kocht, was das Zeugs hält. Eure herausragenden Fähigkeiten werden doch dort oben nicht umsonst sein. Wir wissen, dass Jesus nach seiner Auferstehung gegessen hat. Also wissen wir werden es auch tun. Und beim Abendmahl hat er gesagt, ich werde von dem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis ich es mit euch im Reich trinke. Also es wird dort oben nach Wein getrunken, liebe Freunde. Und dann nicht so Tankstellen, Pfützenwein, sondern den allerbesten. Eure Masseto und Chateauneuf du Pape, wie sie alle heißen, könnt ihr alle vergessen, die werden dort als Kochwein verwendet. Und da gibt es doch die Stelle in Matthäus 8, Vers 11, wo es heißt, wir werden mit Abraham zum Tisch sitzen. Ja, werden wir einfach da sitzen und einander angucken? Nein, Gemeinschaft, austauschen mit Essen und Trinken. Und wer, bitteschön, sorgt dann fürs Essen? Einfach auf den Knopf drücken und der gemischte Salat ist da. Das ist Science-Fiction-Denken. Irgendwer muss doch dafür besorgt sein. Das sind eben diejenigen, die es besonders gut können, unsere lieben Hausfrauen. Was für eine Aussicht, ihr lieben Hausfrauen. Dort wird dann jedes Essen gelingen und kein Kuchen mehr anbrennen. Das ist doch mal herrliche Aussicht, oder? Ja, jetzt aber zurück zum Text. Die Verwandlung, sie geschieht, wenn er offenbar werden wird. Das heißt, wenn Jesus wiederkommt, dann beginnt für uns eine körperlich unvorstellbar neue Zeit. Aber einige Narben bleiben. Die einzigsten Narben im Himmel gehören aber weder dir noch mir. sondern dem, der an meiner Stelle geschlachtet wurde, dem Lamm Gottes. In Ewigkeit werden wir ihn und seine Narben sehen, sind die einzigsten Narben. Und diese Narben sind es, die uns da oben hingebracht haben. Nebst körperlichen Veränderungen werden wir auch geistliche Veränderungen erleben. Und immer wie Jesus, das heißt mit denselben Eigenschaften wie Jesus, das heißt, wir werden heilig, von Sünde abgesondert sein wie er, werden vollkommen gerecht denken, reden und handeln wie er. Ja, das wird doch mal eine Freude sein, wenn man zusammen ist und einfach nur die schönsten Gedanken miteinander austauschen kann. Ich meine, wie sind denn unsere, wenn man zusammen ist, so schnell sagt man was und denkt, oh, hätte ich lieber nicht gesagt, oder? Wir versündigen uns so viel, so schnell. Dort oben nur noch gerecht denken, reden und handeln. Und natürlich werden wir von der Möglichkeit der Verunreinigung durch Sünde, durch Krankheit und Leid und Tod für immer befreit werden, so wie Christus. Und auf diese Weise werden wir nicht zu Robotern oder Duplikaten, sondern Menschen mit einer eigenen Persönlichkeit, mit einer eigenen Individualität, mit einem eigenen Selbst. Und deshalb ist es nicht egal, wer du heute schon bist. Lass dich heute schon zu ihm hin verwandeln, denn die Persönlichkeit, die du heute bist, wird nicht zerstört, sondern sie wird dann dort zur vollen Entfaltung, zur vollen Größe, zur vollen Statur verwandelt, die ihm Ähnlichkeit hat und ist. Liebe Freunde, ich sag's ein bisschen platt. Dort wirst du dann so schön sein, wie du schon immer sein wolltest. Nicht identisch. Wir werden nicht Christus werden, sondern ihm ähnlich so sein wie er. Das ist das Lebensziel der Kinder Gottes in der unausforschlichen Herrlichkeit bei Gott. Das sind doch unbeschreibliche Zukunftsaussichten für uns, wenn wir nicht länger der Vergänglichkeit und Verwerflichkeit unterworfen sind. Der vor einem Jahr heimgegangene amerikanische Bibellehrer hat in diesem Buch die Herrlichkeit des Himmels zu diesem Vers einmal Folgendes gesagt. Dieses Buch, das habe ich mir letzten Sommer, als meine liebe Frau abberufen wurde, zur Hand genommen und habe gedacht, wo ist sie denn jetzt? Was macht sie denn jetzt? Sie lebt ja, sie ist jetzt bei Christus, ja, aber gibt es denn da nicht ein bisschen mehr Anhaltspunkt? Da habe ich mir dieses Buch hervorgenommen, habe das fast verschlungen. Geht vieles auch um Nahtodereignisse und so weiter, aber vieles eben über die Herrlichkeit des Himmels. Und da bin ich eben auch auf diese wunderbare Erklärung gestoßen. John MacArthur sagt hier zu diesem Vers, nicht nur das, auch wir werden auf herrliche Weise vollkommen gemacht sein. Der ganze Mensch, Körper und Seele, wird vollständig neu und makellos sein. Wie der Apostel Johannes schrieb, und dann erwähnt er diesen Vers aus 1. Johannes 3, Vers 2. Heute können wir uns das nicht vorstellen. Ja, noch ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Aber dann werden wir ganz und gar wie Christus sein. Zu diesem Ziel hat Gott uns in der zurückliegenden Ewigkeit auserwählt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Er hat sein gutes Werk in uns schon begonnen und er wird es treu vollenden bis auf den Tag Jesu Christi. Und wenn wir Christus sehen, werden wir augenblicklich und umfänglich ganz und gar vollkommen gemacht, weil wir ihn sehen, wie er ist. Herrlich. Petrus, er fasst das zusammen mit seiner eigenen Art so magistral in 1. Petrus Kapitel 1, Vers 8. Ihn liebt ihr, obgleich ihr nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr nicht, jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch freuen. Sagt das Petrus? Sagt es ein bisschen anders. Er sagt, über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Das ist deine und meine Zukunft. Was für eine herrliche Auswirkung der nahen Erwartung seiner Wiederkunft, dass wir eben jetzt und heute schon ein Leben zu leben, wie es ihm gefällt. Und das wird noch vertieft in der letzten, in der fünften herrlichen Auswirkung der Nacherwartung, sich reinigen für ihn. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Hoffnung darf nun nicht, wie im heutigen Sprachgebrauch, mit Unsicherheit und Wunschdenken verwechselt werden, so wie, ja, ich hoffe es, dass die Schweiz das nächste Mal dann Fußballweltmeister wird. Das ist einfach eine Hoffnung, Wunschdenken, ja, nett gedacht, aber nicht mehr. Diese Hoffnung der Wiederkunft Jesu ist eine absolut gesicherte, realistische Aussicht für alle Kinder Gottes. Es ist eine zukünftige, absolute Realität. Unser Norbert Lied, der hat im Editorial des Mitternachtsrufs im Juni vor einem Jahr geschrieben: Es soll etwa 2400 Verse geben, die von der Wiederkunft Jesu sprechen. Das wären 8-mal mehr als solche, die seine erste Ankunft betreffen. Auch wenn die genaue Zählweise variieren mag, ist doch sicher. Die Bibel spricht deutlich häufiger vom zweiten Kommen Christi als vom ersten. Und wenn sich die Prophezeiung über seine erste Ankunft nachweislich, buchstäblich und bis ins kleinste Detail erfüllt haben, dann gibt es keinen Grund zu zweifeln, dass es sich eben mit seiner Wiederkunft nicht ebenso verhalten wird. Die Wiederkunft Jesu ist sicher. Die Hoffnung auf die Entrückung basiert auf seiner Treue, auf seiner ewigen, unveränderlichen Treue. Und die Naherwartung hat überragende Eigenschaften. Lass mich das mal ein wenig praktisch anwenden. Warum macht der Glaube an eine bevorstehende Rückkehr Christi einen so großen Unterschied? Seht ihr, wenn man damit rechnet, dass in Kürze ein wichtiger Gast zu Besuch kommt, dann reinigt man gründlich das Haus und bereitet sich auf ihn vor. Der Fokus liegt auf Reinigung des Hauses und Vorbereitung auf den Besuch. Würde der erwartete Gast seinen Besuch plötzlich absagen, würden die Vorbereitungen wahrscheinlich zum Erliegen kommen und die Motivation für den Hausputz, naja, allmählich verschwinden. Eine Erwartung oder Hoffnung motiviert die Menschen umso stärker, je näher ein Ereignis ist. Natürlich haben wir Christen auch noch andere Motivationen für ein gehorsames und reines Leben, die über die nahe bevorstehende Entrückung hinausgehen. Aber diese Aufforderung in 1. Johannes 3,3 ist sehr dringend und sehr bedeutsam, wenn das Kommen Christi nahe bevorsteht. Johannes sagt hier nicht, wer diese Hoffnung hat, der muss sich reinigen oder der soll sich reinigen. Jetzt machen wir! Nein! Der Gedanke an die nahe Erwartung der Entrückung drängt ein Kind Gottes dazu, es aus innerer Notwendigkeit selber zu tun. Diese Hoffnung ist gegenwärtig die stärkste Motivation, ein heiliges Leben zu führen. Ja, einmal zu sein wie er. Jetzt schon leben wie er. Jetzt schon alle Sünde zu meiden, so wie Christus auch. Liebe Geschwister, ich sag's mal mit den Worten von Paulus aus 2. Korinther 7, Vers 1. Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottes Furcht. Habt ihr übrigens gesehen, wie die Ermahnung anfängt?
Wie viel Mal habe ich schon gesagt? Es langt, jetzt machen wir!
Nein, Geliebte, Geliebte, komm, Bruder, Schwester, komm! Wir gehen zum Herrn, wir wollen uns reinigen lassen. Und Paulus bezeichnet sich selber damit hinein, so wollen wir uns reinigen lassen. Wir haben diese Reinigung alle zusammen jeden Tag nötig. Geliebte gehen wir doch auf diese Weise dem Herrn entgegen. Und diese Reinigung, sie beginnt immer zuerst in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen, Wünschen, Willen und Taten, Worten. Das ist die fünfte herrliche Auswirkung der Naherwartung. Sich reinigen für ihn, und zwar jetzt und heute schon. Und ja, damit komme ich zum Schluss. Alle Bibelstellen, die die Entrückung der Gemeinde verheißen, beschreiben sie alle als ein nahe bevorstehendes Ereignis, das jeden Augenblick stattfinden kann. In diesen Stellen finden sich keine anderen Ereignisse oder Zeichen, die der Entrückung vorangehen müssen. Bis zur Entrückung sollen wir deshalb nicht auf irgendwelche Zeichen und Ereignisse und Umstände warten, sondern auf Christus und auf ihn allein. Liebe Freunde, Gott sitzt im Regiment. Und Jesus Christus wird zu dem Zeitpunkt, den Gott bestimmt hat, wiederkommen. Und weil wir den nicht wissen, soll jeder von uns, sollen wir ihn als Gemeinde erwarten. Wir sollen bereit sein, wie schon damals der Apostel Johannes die Wiederkunft Jesu zu jeder Zeit erwartete. Das sind die herrlichen Auswirkungen dieser Naherwartung. In ihm bleiben, Gerechtigkeit tun, über ihn staunen, zu ihm hin verwandelt zu werden, für ihn sich zu reinigen, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er kommt, und nicht zu Schanden werden. Maranatha, komme bald, Herr Jesus. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Treuer Gott und Vater, ich danke dir für dein wunderbares, lebendiges Wort, das auch immer wieder in mein Leben hineinspricht, und hilf mir, hilf uns, in dir zu bleiben, diese Gerechtigkeit zu tun, staunend anzubeten, uns jetzt schon zu dir hin verwandeln zu lassen und uns zu reinigen von aller Sünde. Danke, Herr, dass bei dir viel Vergebung ist über alle Übertretung. Wie es auch an Johannes an anderer Stelle sagt, wenn wir unsere Übertretung bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Dafür danke ich dir, Herr Jesus. Amen.